Fake History. Lügen, Legenden, Irrtümer der Geschichte. Mit Helmut Remsen und Matthias Frank.
So, Helmut, welche Lüge knöpfen wir uns heute vor?
Ja, eine, die die Welt seit 250 Jahren in Atem hält.
Und dann wird es Zeit, mal die Dinge zu sortieren und vor allem kritisch zu beleuchten.
Titel des heutigen Podcasts: Land of the Free, Teil 2. Geschichte einer aggressiven Nation.
Am 4. Juli wird die amerikanische Verfassung 250 Jahre alt und damit auch das Land 250 Jahre alt. Also für uns ein Grund, die Geschichte der ältesten modernen Demokratie der Welt etwas genauer anzuschauen, anders zu erzählen und dabei Mythos und Realität sehr sauber voneinander zu trennen.
Am besten, wir fassen noch mal kurz zusammen, worüber wir in der ersten Folge dieser Episode gesprochen haben. Da ging es ja vor allem um den Webfehler der jungen Demokratie, die auf der einen Seite Freiheit versprochen hat, aber die amerikanischen Ureinwohner, die Indigenen und die Sklaven ausdrücklich von dieser Freiheit ausgenommen hat.
Und du hast im der von dir eben erwähnten ersten Folge eben von den Geburtsfehlern der US-Demokratie gesprochen, also von der Sklaverei, der Vertreibung und Ermordung der Indigenen. Und hinzu kommt der Glaube, mit dem Gefühl aufzutreten, eine besondere Nation, mit einem besonderen Auftrag zu sein. Also eine ganz schön gewisse arrogante Haltung.
Ja, Stichwort Manifest Destiny. Heute wollen wir uns mal ansehen, ob es neben diesem Geburtsfehler der jungen Demokratie dann noch einen weiteren gab, nämlich die militärische Aggression.
Und dafür spricht, und zwar direkt auf den ersten Blick, einiges. Allein die Zahl. Die USA haben es geschafft, in den 250 Jahren ihren Bestehens rund, ich mache mal eine Pause, 400 Kriege zu führen. 400.
Ja, und ich habe natürlich versucht, das irgendwie zu sortieren bei der Vorbereitung. Ich habe einiges gelesen für unsere heutige Episode, unter anderem das Buch Die Kriege der USA, geschrieben von zwei Politologinnen, Nicole Schley und Sabine Busse. Und das Buch trägt den bezeichnenden Untertitel Chronik einer aggressiven Nation. Das bedeutet ja nichts anderes, als dass die USA eigentlich seit ihrer Gründung in einem Dauerkriegszustand sind. Das ist dann so schwindelerregend, dass man echt Probleme hat, diese Kriege zu sortieren.
Und zu ordnen vor allen Dingen. Lass uns mal die wichtigsten herausgreifen. Wie soll man das anstellen, die Kriege geografisch zu sortieren?
Ja, man könnte sagen, da gibt es sozusagen die Karibik, der berühmte Hinterhof der USA, Südamerika gehört dazu, die Pazifikregion. Europa. Man kann es vielleicht auch nach Motiven sortieren, nach den Kriegszielen oder ganz einfach nach, welche Kriege waren denn erfolgreich und welche waren Misserfolge.
Helmut, das ist nicht nur für uns und unseren Podcast ein Problem.
Stimmt, ja.
Das stellt auch die Historiker vor Herausforderungen. Wir machen jetzt mal wie im Film Feuerzangenbowle. Wir stellen uns erstmal ganz dumm, fällt uns beiden nicht so schwer, und sagen, allen Kriegen war das Narrativ gemeinsam, jetzt kommt mal mein großes Latino zur Geltung, pro bono contra malum, also
der Humanist.
Ja, für das Gute gegen das Schlechte. Also, es ging im Zweifel immer um die Verteidigung der Freiheit, der Unabhängigkeit, der Demokratie, das war das Label.
Ja, die Botschaft höre ich wohl. Allein mir fehlt der Glaube, kann ich da antworten. Die vorgeblichen Motive, die stimmten mit den tatsächlichen Kriegszielen, ich formuliere vorsichtig, nicht immer überein. Also die tatsächlichen Motive waren ja oft Landgewinn, Kampf gegen den Kommunismus, Sicherung von Rohstoffen, also vor allem natürlich von Öl und Gas. Kurz, da ging es ja doch um weltmachtpolitische Interessen.
Um Ressourcen doch auch, ne? Wenn du von Öl, Gas und Rohstoffen sprichst. Also der amerikanische Weg vom einstigen Status einer britischen Kolonie, bis zur Weltmacht war jedenfalls unbestritten extrem blutig und gewalttätig.
Ja, ganz klar. Zuerst ging es um die Erweiterung des eigenen Territoriums in den Kämpfen gegen die Ureinwohner, gegen die Briten, gegen Mexiko und Spanien. Dann um den Aufstieg zur Supermacht. Das waren vor allem die beiden Weltkriege. Und schließlich im Kalten Krieg dann um die Ausweitung des Einflusses. Da nenne ich mal Korea, Vietnam und Lateinamerika als Stichwort.
Ja. Und Moment. Und wir dürfen nicht vergessen die Kriege gegen den Terrorismus. Das umfasst die Kriege gegen den Irak, in Afghanistan, im Nahen Osten und aktuell gegen den Iran, und das wird kein Ende haben.
Ja, als ich mich eingelesen habe, da habe ich gespürt, dass in mir ein Gefühl aufgekommen ist, und das ist jetzt was ganz Persönliches, wie nach der Trennung von einem geliebten Menschen.
Ja, es ist ein sehr gewagter und sehr persönlicher Vergleich. Warum formulierst du das so, dass du so, sagen wir, so eine persönliche Betroffenheit zeigst?
Ja, wir haben ja schon in der ersten Folge dieser Episode ja gesagt, wie wir dieses Land immer geliebt haben, wie wir seine Landschaften genossen haben, welche schönen Reisen wir gemacht haben. Ich gebe zu, das klingt seltsam, wenn man da von einer Trennung von einem geliebten Menschen spricht, aber ich war wirklich immer ein USA-Fan. Ich war x-mal dort. Mit meiner Frau war ich im Westen, vor allem in Kalifornien, auf den Spuren der Goldsucher. Frag jetzt nicht nach Nuggets, ich habe keine mitgebracht. Ja, also wir beide haben ja auch mal zusammen USA-Reisen gemacht.
Ja, wir machten zweimal eine zweiwöchige Sprachkursreise nach Virginia. Und bei der Gelegenheit, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, waren wir auch in Philadelphia.
Ja, im Grand Canyon, ne, haben wir einen Abstecher gemacht.
Runter zu Phantom Ranch.
Ja, Las Vegas, Los Angeles, ein bisschen Strand und Leben genossen.
Ja, es war großartig. Also wir haben uns dort unglaublich wohl gefühlt. Und da gab es ja diese tolle Begegnung mit David Letterman.
Oh, weißt du noch? Dass du die ausgerechnet ins Spiel bringst. Also wer es nicht hören will, kann jetzt schnell weiterspulen. Wir trafen den berühmten Talker David Letterman in Los Angeles, weil wir auf seine riesen Stretch-Limo aufmerksam geworden sind. Und dann hat er uns tatsächlich angesprochen und gefragt, weil man Matthias
seinem Bandleader ähnlich sah,
ob wir denn da nochmal kurz ein Foto oder eine kleine Filmaufnahme machen könnten. Und Matthias hat natürlich sofort eingewilligt. Und
ich musste, glaube ich, noch sagen, hallo, what are you doing here? Oder irgendwie sowas.
Genau.
Das haben die aufgezeichnet. Und dann kommt dann der, und natürlich war das großartig.
Du hast Fotos geschossen.
So, dass wir das zeigen. Hey, wir haben Letterman getroffen und so, war ganz verrückt. Und das haben wir dann auch gemacht. Und dann passierte Folgendes, erzählst du.
Aufs Hotelzimmer. Und Matthias sagte, diesen Film müssen wir schnell sichern. Die Kollegen werden von Neid erblassen, wenn wir Ihnen die Fotos zeigen. Damals wirklich noch nichts Digitalfotografie. Wir haben da einen schönen Film drin gehabt. Und Matthias fing an, die Rolle zurückzuspulen in seinem Gerät. Und wunderte sich darüber, dass das sehr, sehr leicht ging. Und ich merkte, wie er langsam die Farbe aus dem Gesicht verlor. Und irgendwann kam der Punkt, wo er den Deckel aufklappte, der Kamera.
Ja, der Film war einfach nicht eingespannt. Das war und ist immer mein Schicksal gewesen, dass ich technisch doch zu den ganz, ganz großen Vollhorsten gehöre. Aber du wolltest was erzählen über deine Reisen für den WDR durch die USA.
Ja, also das war jetzt sozusagen nur eine kleine Interimsgeschichte. Ich habe noch zwei Reportagereisen durch die USA gemacht, zwei US-Wahlkämpfe beobachtet. Einmal George W. Bush gegen Al Gore und einmal Mitt Romney gegen Barack Obama. Und ich bin dafür, einmal im Jahr 2000 war das, ne, von der Ost- zur Westküste und 2012 dann von der West- zur Ostküste gereist. Das Motto war beide Male 10 States, 10 Days, also in 10 Tagen 10 Staaten besuchen, um dort die politische Stimmung einzufangen. Das war wahnsinnig anstrengend, aber auch für mich total inspirierend. Also ich war immer begeistert von der Offenheit der Leute da, von den unkomplizierten Bedingungen für Journalisten. War das wirklich ein Traum, da zu arbeiten?
Ja, weil du so auf die Kacke haust. Ich war viel früher in den USA, in New York und bin dort den Marathon gelaufen. Das erzählen wir, wenn wir über den Marathon laufen. Aber für uns beide gilt, glaube ich, uneingeschränkt, dass wir tolle Menschen kennengelernt haben.
Absolut.
Aber der Vollständigkeit halber, Wir waren auch, wenn du dich noch erinnerst, in Gettysburg in Pennsylvania, wo die Nordstaaten in einer verlustreichen Schlacht die Wende im Bürgerkrieg zu ihren Gunsten herbeiführten.
Ja, also wir haben nicht nur schön Wetter besucht, aber ich erwähne das überhaupt nur, diese positive Grundeinstellung zu den USA, weil ich schon vorhersehe, dass ein Teil unserer Hörerinnen und Hörer uns nach dieser Episode Anti-Amerikanismus vorwerfen wird. Also trotz aller Enttäuschung über die aktuelle Entwicklung der USA, kritische Töne, also die wirklich an den Grundfesten der USA rütteln, sind ja bis heute eher unerwünscht. Man sieht das ja oft, wie unser Kanzler Merz da immer rumeiert, wenn das mit Trump zu tun hat.
Ja, ja, wir sind, das muss man glaube ich klar sagen, keine Anti-Amerikaner, sondern wir sind Anti-Trumpisten. Das muss klar sein. Aber war nicht schon der Vietnamkrieg für uns beide eine Zäsur, dass man einem Volk die Demokratie eben nicht mit Napalm und Bomben verordnen kann? Also war uns das schon in den 60er klar? Ich frage das mal ganz, ganz ehrlich. Also allen Hollywood-Filmen und Kultserien unserer Kindheit und Jugend, die wir geliebt haben, zum Trotz. Wie war das?
Ja, Vietnam, ich weiß nicht, vielleicht war ich damals ja ein bisschen blind oder ich habe es zu positiv gesehen. Für mich war das damals eher wie ein Ausrutscher. Ja, klar, ein fataler Ausrutscher, aber kein Beleg für einen per se aggressiven Staat. Also mir kam das damals so vor, wie typisch, ne? Man denkt die Dinge nicht vom Ende her, man stolpert da rein, dann wird interveniert, dann passieren in unglücklichen Verstrickungen, fängt man was an, verfängt sich immer tiefer in den Fallstricken der Situation, bis es dann völlig aus dem Ruder läuft, was natürlich auch so passiert ist. Und ich habe das immer aufgewogen, einfach mit den USA, die mit ihrer Intervention im Zweiten Weltkrieg auch Deutschland von der Nazi-Herrschaft befreit haben. Das stand für mich damals über allem.
Ja, und das muss auch stehen bleiben, diese Befreiung vom Faschismus, das war der große Verdienst der USA eben aus deutscher Sicht. Und das wird immer so bleiben. Das dürfen wir nie wegdiskutieren. Aber die Frage ist, ob dieser Krieg nicht die rühmliche Ausnahme in der an Kriegen reichen US-Geschichte ist. Also das, der Zweite Weltkrieg.
Genau das wollen wir ja heute näher beleuchten. Wir können hier natürlich nicht umfassend US-Kriegsgeschichte ausrollen und abhandeln. Aber vielleicht können wir uns einige dieser Militärinterventionen mal exemplarisch rausgreifen.
Ja, du hast ja vorhin schon eine Art Ordnung angedeutet. Also es gab die 5 erklärten Kriege. Das waren der britisch-amerikanische Krieg von 1812 bis 1815, so steht es hier auf meinem Zettel. Dann der mexikanisch-amerikanische Krieg von 1846 bis 1848. Es folgte der spanisch-amerikanische Krieg 1898. Jetzt sind wir mit den Zahlen durch. Schließlich der Erste und Zweite Weltkrieg. Also, soweit ich weiß, hat es danach keine formale Kriegserklärung der USA gegen irgendein Land der Erde gegeben.
Korrekt. Also wenn man auch die unerklärten Kriege hinzunimmt, wie es die zum Beispiel die US-Veteranenbehörde macht, dann kommen noch der Unabhängigkeitskrieg ab 1776, haben wir in Folge 1 drüber gesprochen, die Indianerkriege, also das Vertreiben der indigenen Bevölkerung, der Bürgerkrieg zwischen den Vereinigten Staaten im Norden und den Konföderierten im Süden. Der ging ab 1861 los. Dann gibt es den Koreakrieg, den gerade schon erwähnten Vietnamkrieg, die Golfkriege und dann der globale Krieg gegen den Terror, der kam dann auch noch hinzu. Das waren dann 12 große Kriegsperioden, wenn man es mal so zusammenfassen will. Aber man spürt ja schon an dieser Aufzählung, dass einem da irgendwie schwindelig wird. Und da sind ja jetzt die vielen, vielen kleinen Militärinterventionen, offen oder verdeckt, gar nicht mitgezählt.
Ja, Panama zum Beispiel. Also Historiker zählen, wie gesagt, wir wiederholen das, rund 400 solcher Militärinterventionen. Und in dieser Zahl sind verdeckte CIA-Operationen eben nicht enthalten. Da gab es zusätzlich noch 64 versuchte und 25 erfolgreiche Regimewechsel im Kalten Krieg. Am bekanntesten und besten belegt sind wohl die Stürze der demokratischen Regierung von Mossadegh im Iran 1953 und von Präsident Arbenz in Guatemala 1954.
Ja, die Folgen im Iran lassen ja bis heute grüßen. Also Mossadegh wurde gestürzt, der Schah dann auf den Thron geputscht. Der wurde von den Ayatollahs aus dem Amt vertrieben, die bis heute die Macht haben. Das ist ja alles andere als eine Erfolgsgeschichte einer Intervention.
Und was wir persönlich noch erlebt haben und uns sehr bewegt hat, war der Sturz des demokratischen gewählten Präsidenten Allende in Chile 1973 und die daraus erfolgte Errichtung der Militärdiktatur von Augusto Pinochet geht eben auf das Konto der CIA. 1500 Chilenen haben das mal eben mit dem Leben bezahlt und Folterungen waren an der Tagesordnung.
Aber allein durch die Aufzählung der Untaten wird die Motivlage ja noch nicht deutlich. Die vier Säulen, Expansion, Rohstoffgewinnung, du hast es Ressourcen genannt, ja, Antikommunismus, die habe ich ja schon genannt. Aber da liegt nach Meinung der Historiker noch etwas in einer tieferen Schicht darunter.
Einige Historiker sehen hinter der Aggression auch psychologische Gründe. Sie meinen, dass hinter der Rolle als Weltpolizist eine tiefsitzende Angst steckt.
Das ist interessant, ne? Angst, die sozusagen ein übersteigertes, manchmal vielleicht sogar hysterisches Sicherheitsbedürfnis dann auslöst.
Ja, und genau das ist die Kehrseite der, lass uns mal so sagen, Arche der freien Welt, also die die Freiheit über Wasser hält. Die Panik von einem irgendwie gearteten Niedergang, egal ob der von innen oder von außen kommt. Dagegen ist die viel zitierte German Angst, also die für deutsches Zögern und Zaudern in der Politik verantwortlich gemacht wird, offenbar nur ein kleiner Schiss in der Büchse. Wir sollten es feiner formulieren, vielleicht nur ein kleines Zittern.
Ja, der US-Historiker Richard Hofstadter, der spricht von einem paranoiden Stil amerikanischer Politik. Also in einem solchen Klima der Angst entsteht eben schnell Hysterie. Denk mal an die McCarthy-Ära in den 50er Jahren, als jeder, der schon mal irgendeine Zeile von Karl Marx gelesen hatte, plötzlich vor den Ausschuss für unamerikanische Umtriebe geladen wurde. Und diese Hysterie, diese Untergangsangst, die prägt eben seit Jahrhunderten auch die amerikanische Außenpolitik.
Und jetzt kommt wieder diese religiöse Einbettung. Wer sich als von Gott auserwählter Nation in den Krisen und Kriegen nicht bewährt, der versündigt sich ja geradezu. Und daraus resultiert die Sehnsucht nach totaler Sicherheit. Also alles, was dem im Weg steht und potenzielle Risiken mit sich bringt, muss eben in dieser Logik bekämpft werden. Das können dann wahlweise Einwanderer sein oder Linke, Hippies oder eben fremde Mächte.
Ja, auch deshalb waren die Attacken aufs World Trade Center für die USA so apokalyptisch, vermute ich. Der Terrorkrieg fand ja nicht irgendwo im Nirgendwo statt, wie es die Amerikaner bis dahin gewohnt waren, sondern im eigenen Land, womit wir dann wieder bei den Kriegen wären. Die USA haben spätestens mit ihrem Aufstieg zu einer Supermacht, also ich würde da mal den Schnitt machen, nach dem Ersten Weltkrieg, keine Regierung mehr geduldet. Weder in Lateinamerika noch in der Pazifikregion, die auch nur eine potenzielle Bedrohung darstellen konnte.
Helmut, ich denke, wer so denkt und fühlt, der muss zusehen, ja, dass sein Militär anderen jederzeit und in allen Belangen überlegen ist. Das heißt, Waffen produzieren. Und wer das will, der braucht immer eine dramatische Erzählung, eben, wir haben es erwähnt, von finsteren Mächten und einem womöglich drohenden Untergang. Und wir wissen aus der Geschichte, dass Waffen, die einmal gebaut sind, eben früher oder später zum Einsatz kommen, sonst wäre es eine sinnlose Investition gewesen.
Ja, das ist wohl so. Als Psychotherapeut, der ich nicht bin, könnte man den USA ja sowas wie eine bipolare Zwangsstörung diagnostizieren. Also Allmachtsfantasien und Ohnmachtsphobie, die treten als Duo auf, vielleicht sogar als Duo Infernale. Mal schlägt das Pendel mehr in die Richtung Macht und mal mehr in die Richtung Angst. Wenn es stimmt, was wir im ersten Teil unserer USA-Episode diskutiert haben, dass die Geburtsfehler der amerikanischen Demokratie, die Verdrängung der indigenen Bevölkerung und die Sklaverei waren, dann ist ja dieses extreme Sicherheitsbedürfnis und das daraus erwachsene sehr spezielle Verhältnis zur Gewalt, auch zu militärischer Gewalt, wohl sowas wie der dritte Strang eines roten Fadens oder eines roten Seils, der sich durch die amerikanische Geschichte zieht.
Ja, rot reicht mir da nicht. Ne? Da würde ich mal sagen, eher blutrot. Der ist ja getränkt in Blut, also dieser Faden. Aber der Krieg gegen das nationalsozialistische Deutschland war ja tatsächlich moralisch gerechtfertigt. Er hat uns die Freiheit gebracht. Im Nachgang wurden immerhin die Vereinten Nationen gegründet. Aus der Einsicht eben, dass Staaten sich gegen Unrecht und Krieg am besten gemeinsam verteidigen können.
Aber die Vorrangstellung in der Welt, also der Drang, die alleinige Supermacht zu sein, das passt eben nicht ins Bild gleichberechtigter Staaten, wie sie die UN vertreten. Und da ist es ja wohl auch kein Zufall, dass die USA der UN schon lange wieder den Rücken gekehrt haben, sie sogar finanziell ausbluten lassen. Der internationale Schiedsrichter, der die UN ja sein könnten, der Schlichter, der steht natürlich den eigenen Interessen oft im Weg, trotz des Vetorechts im UN-Sicherheitsrat.
Ja, sie haben das Vetorecht neben England, neben Frankreich, neben China und Russland. Und die Entwicklung, die du schilderst, ist wirklich besorgniserregend. Die UN sind ein zahnloser Tiger geworden. Und das Vetorecht im Sicherheitsrat verhindert eben unliebsame Beschlüsse vor allem für die Großmächte.
Ja, vielleicht fokussieren wir uns mal beispielhaft auf einige Kriege nach dem Zusammenbruch des Warschauer Paktes. Ich glaube, da kann man das Vorgehen der USA, sowohl ihre Interessenlage und auch die häufig zu beobachtende Kurzsichtigkeit solcher militärischen Aktionen ganz gut sehen.
Mit dem Fall der Mauer, dem Zerfall der Sowjetunion und damit auch dem Ende der Stellvertreterkriege, zum Beispiel in Afrika, konzentrierten sich die USA außenpolitisch auf den Nahen und Mittleren Osten.
Ja, und natürlich nicht von ungefähr. Also diese Region war für die westliche Welt schon 10 Jahre zuvor von großer wirtschaftlicher Bedeutung. Von dort aus, aus der Golfregion, importierten nicht nur die USA, sondern auch Westeuropa und Japan große Mengen ihres Öls, das sie dringend brauchten.
Und die USA unterstützten in dieser Zeit, wir sprechen jetzt hier vom ersten Golfkrieg, den irakischen Präsidenten Saddam Hussein gegen das fundamentalistische iranische Regime.
Ja, dass man gleichzeitig auch den Iran mit Waffen versorgte, das kam erst später mit der sogenannten Iran-Contra-Affäre ans Licht. Aber das auszuleuchten würde jetzt hier wirklich zu weit führen. Das lassen wir jetzt mal unter den Tisch fallen.
Ja, aber man kann auf jeden Fall festhalten, dass den USA ihre Aufrüstung Saddam Husseins auf die Füße fiel. Nämlich als Saddam Hussein mit westlichen Waffen 10 Jahre später den Nachbar Kuwait überfiel.
Womit wir ja schon beim zweiten Golfkrieg wären. Der begann Anfang August 1990 mit dem erwähnten Überfall Iraks auf Kuwait. Und innerhalb von 24 Stunden besetzten irakische Soldaten das gesamte Land.
Und den Amerikanern wurde klar, dass Saddam Hussein, der auch vor dem Einsatz von Chemiewaffen nicht zurückschreckte, spätestens jetzt zu einem Problemfall geworden war. Sie konzentrierten internationale Truppen in der Golfregion. Die Vereinten Nationen stellten dem Irak ein Ultimatum, Kuwait wieder zu verlassen. Das Ultimatum ließ der Irak verstreichen. Und so griffen UN-Truppen unter Führung der USA Mitte Januar 1991, also ein halbes Jahr nach dem irakischen Einmarsch in Kuwait, den Irak an. Und das war die berühmte Aktion Desert Storm.
Ja, wir erinnern uns, glaube ich, noch an diese Bilder, die aussahen wie durch Erbsensuppe gefilmt. Die Infrarotkameras, mit denen Ziele ins Visier genommen wurden, die gingen damals um die Welt. Natürlich auch, um einen sauberen Krieg mit gezielten Luftschlägen zu suggerieren.
Und ich glaube, wir müssen schon klar sein, das war ja streng genommen kein reiner US-Krieg. Da operierte eine Anti-Irak-Koalition aus fast 30 Nationen.
Stimmt, aber die USA stellten schon mit 400.000 Mann das größte Truppenkontingent.
Ja, und eben nach massiven Luftschlägen zog sich der Irak wieder aus Kuwait zurück. Im April. Also nach rund 3 Monaten war der Spuk vorbei und der zweite Golfkrieg beendet.
Gegen den Irak wurde dann ein Embargo verhängt. Das Land lag buchstäblich am Boden. Es gab dann in der Folge zwar immer wieder kleinere Scharmützel, weil der Irak Flugverbotszonen verletzte. Aber das Wichtigste war, Saddam Hussein, der wurde nicht gestürzt. Er blieb an der Macht und das sollte sich dann nochmal rächen.
Denn die Entmachtung Saddams gelang nämlich erst mit dem dritten Golfkrieg. Und das war im Jahr 2003. Den unter anderem Deutschland unter Kanzler Gerhard Schröder nicht unterstützte, wir erinnern uns. Aber auch die EU lehnte einen Präventivkrieg ab, weil er mit dem Völkerrecht eben nicht vereinbar sei.
Ja, es kam weltweit ja zu Protesten und Demonstrationen. Also allein in London waren da 200.000 Menschen auf der Straße, weil inzwischen ja vielen klar war, dass es da nicht um die Ächtung von Massenvernichtungswaffen oder die Wahrung von Menschenrechten ging, sondern einfach um die Sicherung von Ölvorräten. Also viele Demonstranten hatten Transparente in der Hand, da stand drauf, kein Blut für Öl.
Ja, die UNO sah übrigens auch keinen Grund für ein militärisches Vorgehen gegen den Irak, weil im Irak eben kein Atomwaffenprogramm existierte. Das war ja vorher die große Sorge und die große Unterstellung.
Frankreich, Deutschland und Russland haben sich für eine Ausweitung von Waffeninspektionen ausgesprochen. Das würde ausreichen. Es gäbe also keinen Grund für eine Militärintervention.
Naja, aber wie es so ist, die USA und Großbritannien fanden dann doch noch den Vorwand für einen Krieg. Der Irak verfüge über Raketen mit einer größeren Reichweite als von einer UN-Resolution erlaubt.
Ja, der Irak hat zwar dann mit der Vernichtung dieser Raketen begonnen, aber die USA unter Präsident George W. Bush, die wollten diesen Krieg offenbar unbedingt. Und am 20. März 2003 haben dann amerikanische Truppen zusammen mit britischen Kräften Luftschläge gegen irakisches Territorium geführt.
Ja, und der Krieg dauert am Ende 6 Wochen und Saddam Hussein war entmachtet.
Aber viele Soldaten, auch auf Seiten der USA, waren eben auch tot. Ich werde nie vergessen, ich habe in Atlanta auf einer meiner Reisen für den WDR eine junge Frau interviewt, Bruce Campbell hieß die. Die saß mir da gegenüber, die hatte ihren Bruder im Irakkrieg verloren und hatte sich jetzt, da sie ihn ja nicht mehr retten konnte, gegen den Krieg engagiert, also hat sozusagen ihre Trauer in Widerstandskraft umwandeln können.
Waren die vielen Kriege der USA oder eben unter US-Führung am Ende wirklich erfolgreich? Also anders gefragt, haben die USA ihre Ziele am Ende durchsetzen können?
Ja, ich glaube, das kriegen wir jetzt nicht hin, das alles für alle Kriege der Amerikaner durchzudeklinieren. Vielleicht können wir mal ein paar besonders signifikante Beispiele herausgreifen. Fangen wir mal mit den Indianerkriegen an. Ja, zynisch formuliert waren die erfolgreich, nämlich sie endeten mit der Schlacht am Wounded Knee 1890 und dem Tod mehrerer Millionen Indianer und etwa 100.000 toten Siedlern.
Und man muss sagen, auch der amerikanische Unabhängigkeitskrieg war erfolgreich. 1793 muss England die Unabhängigkeit der ehemaligen Kolonien anerkennen. Und auch im mexikanisch-amerikanischen Krieg haben die Vereinigten Staaten ihre Ziele erreicht. Wir haben es erwähnt, Mexiko musste auf Großteil seiner Gebiete verzichten.
Ja, können wir weitermachen mit Erfolgsmeldungen. Im Ersten und Zweiten Weltkrieg sind die Erfolge unbestritten, glaube ich. Der Zweite Weltkrieg ist, wenn man so will, ja, wir haben es schon erwähnt, der gute Krieg der USA, der die nationalsozialistische Gewaltherrschaft in Deutschland beendete. Allerdings natürlich unter gewaltigen Opfern. Also der größte Land-, Luft- und Seekrieg der Geschichte hat 60 Millionen Menschen das Leben gekostet. Ein Drittel davon waren Zivilisten und auch rund 300.000 Amerikaner sind in den Kampfhandlungen getötet worden.
Aber nach dem Zweiten Weltkrieg ist die Bilanz der US-Kriege überwiegend kritisch zu sehen. Also Korea, Vietnam, Lateinamerika, Afrika und der Persische Golf. Die USA haben ja eigentlich mit ihren Militäraktionen kaum einen Zipfel der Welt ausgelassen. Und man darf wohl zu Recht fragen, was die USA dazu befugt, alle möglichen Teile der Welt zu ihren Interessen und Einflusszonen zu erklären.
Wohlwollend könnte man es vielleicht so formulieren: US-Regierungen haben ihren Clausewitz gelesen. Also der preußische Generalmajor von Clausewitz hatte ja den Krieg einst als bloße Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln bezeichnet.
Ja, weniger wohlwollend könnte man es so sagen. Wäre die Weltgemeinschaft eine Schulklasse, dann wären die USA der Klassenschläger, also der anderen das Handy oder die Lederjacke wegnimmt und ihnen Prügel androht, wenn sie auf die Idee kommen, ihre Sachen wieder zurückhaben zu wollen.
Weil Einschüchterung einfach nur aus einer Position der Stärke funktioniert. Und spätestens mit dem Aufstieg zur Supermacht, wirtschaftlich auf der einen und militärisch auf der anderen Seite, fühlten sich die USA natürlich stark genug, ihre Interessen weltweit durchzusetzen.
Helmut, ich glaube, wir können mal Folgendes festhalten, dass im amerikanischen Gründungsmythos eine Art Vierklang angelegt ist. Und das habe ich mir aufgeschrieben. Also erstens die Vertreibung der Ureinwohner und die gewaltsame Aneignung ihres Landes. Zweitens die Sklaverei, mit der der Gleichheitsgrundsatz der Verfassung ausgehöhlt wurde und die im heutigen Rassismus immer wieder durchscheint.
Ich ergänze: der Imperialismus, der sich mit dem eigenen Land nicht zufrieden gibt, sondern immer wieder Einflusssphären in aller Welt zu sichern sucht.
Und die eben beschriebene Rolle als Weltpolizist, der beansprucht, immer und überall einzugreifen, wenn es die jeweilige US-Regierung für geboten hält.
China zum Beispiel bringt in den letzten 250 Jahren, nehmen wir jetzt mal die amerikanische Geschichte, äußere Kriege und Bürgerkriege mal zusammengerechnet. Also China kommt gerade mal auf 30 Kriege. Russland und die Sowjetunion kommen in diesem Zeitraum auf gut 50 Kriege. Immer noch 30 oder 50 zu viel, aber doch deutlich weniger als die USA. Die sind in dieser fragwürdigen Tabelle der kriegerischen Nationen unangefochtener Spitzenreiter.
Jetzt muss man natürlich sagen, dass Taiwan ständig zittert vor China und die Bilanz der USA gemessen an den Kriegszielen fällt dabei doch sehr durchwachsen, eher mager aus. Nur zwei Beispiele von vielen. Vietnam, ein einziges Desaster. 56.000 tote Soldaten. Wir standen an dem Memorial, wo die Namen in diesem schwarzen Marmor eingeschrieben sind. Und am Ende war es ein schmachvoller Abzug.
Ja, die Opfer sind die, die nicht über Krieg oder Frieden entscheiden können, die nur Befehle ausführen. Eine Gedenkstätte für die Vietnamesen müsste übrigens ungleich größer sein, also etwa 20 Mal so groß. Über 1 Million Vietnamesinnen und Vietnamesen haben im Laufe des Krieges ihr Leben verloren. Wir beide waren ja auch in Vietnam, haben die Tunnel besichtigt und besucht, in die sich die Vietcong damals verkrochen haben, um sich vor den amerikanischen Bomben zu schützen.
Ja, die Vietnamesen haben am Ende gesiegt, aber der Preis war verdammt hoch. Die Bilanz der USA in Afghanistan ist auch niederschmetternd.
Ja, Wissenschaftler der Brown-Universität beziffern da zwischen den Jahren 2001 und 2021, also in dem 20-Jahres-Zeitraum, die Zahl der direkten Todesopfer auf etwa 176.000 Menschen.
Und 25 Jahre nach dem Krieg, was ist das Ergebnis, sind die Taliban wieder an der Macht, die man eigentlich stürzen wollte. Und ein Ergebnis: Mädchen dürfen wieder keine Schule besuchen.
Ja, vielleicht liegt ja genau da der eigentliche Widerspruch der amerikanischen Geschichte. Die USA erzählen sich seit ihrer Gründung als Land of the Free, als Zufluchtsort für Menschen, die religiöse Verfolgung, Armut oder politische Unterdrückung entkommen wollen.
Ja, und dafür steht die Freiheitsstatue im Hafen von New York. Sie ist ja kein Denkmal für militärische Stärke. Sie sagt: kommt her, fangt euch an, seid frei.
Tja, und genau deshalb ist die Entwicklung ja so bemerkenswert. Denn je stärker die Angst wird, desto mehr tritt dieses Freiheitsversprechen in den Hintergrund. Aus dem Land der offenen Tür wird dann schnell mal das Land der Grenzmauer. Und aus dem Vertrauen in Freiheit wird eher Verlangen nach Kontrolle.
Ich denke, man könnte so sagen: die amerikanische Geschichte ist ein ständiger Ringkampf zwischen Freiheit und Furcht. Mal gewinnt die eine Seite, mal eben die andere.
so oder so, die Vereinigten Staaten haben die Welt in jedem Fall mehr geprägt als jedes andere Land. Die Frage ist nur, werden sie im 21. Jahrhundert mehr durch die Macht in Erinnerung bleiben oder mehr durch ihre Idee von Freiheit?
Ich denke, Helmut, die Antwort darauf schreiben die Amerikaner gerade selbst. Und der Rest der Welt schaut sehr genau zu. Denn wenn ich an den aktuellen Krieg gegen den Iran denke, werden die USA weiterhin versuchen, die Welt eben genau nach ihren Vorstellungen zu formen und zu backen.
Die Geschichte von den US-Kriegen in aller Welt ist mit Sicherheit noch nicht auserzählt. Man kann sagen, man sieht es ja auch wieder am Iran, Waffenstillstand, dann doch wieder Bombardements, Fortsetzung folgt. Leider, muss man sagen.
Das war Fake History. Lügen, Legenden, Irrtümer der Geschichte. Heute Land of the Free, Teil 2. Geschichte einer aggressiven Nation. Ein Podcast von Helmut Remsen und Matthias Frank. Produziert von B-Spirit Berlin. Weitere Informationen finden Sie auf fakehistory.de. Fragen und Anregungen sowie Lob und Kritik gerne per Mail an feedback@fakehistory.de.
Danke fürs Zuhören. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann solltet ihr den Podcast abonnieren. Und das ist kostenlos.